Wir zappen uns heute Abend so ein bisschen durchs Abendprogramm, so wie wir es zu Hause auch gewohnt sind, ne, im Fernseher. Wir gucken mal hier ein bisschen im ersten Programm, dann schalten wir um aufs zweite, dann gucken wir, was die Regionalprogramme haben. Und so ähnlich machen wir das heute Abend auch. Und ich habe von einem Familienvater gehört, der hatte die Woche über wenig Zeit, Zeitung zu lesen. Und seine Familie hatte Anweisungen, alle Tageszeitungen zu sammeln. Und am Wochenende hat er sich zurückgezogen, im Sommer auf dem Balkon, im Winter irgendwo im Haus, und hat halt die Tageszeitungen der vergangenen Tage gelesen und hatte so seine Freude dran. Mit dem Problem, dass seine Kinder auch was von ihm haben wollten, gerade am Wochenende, und die kamen und quengelten und störten, und Papa, du hast gesagt, du würdest mit uns rausgehen, im Sommer ins Schwimmbad, im Winter auf die Eisbahn. Es ist immer dasselbe, Papa sitzt irgendwo und liest die Tageszeitung. Da kam es ihm ganz gelegen, dass die Regionalzeitung als Zugabe für die Leser eine Weltkarte mit dazugelegt hat. Und die, obwohl sie sehr schön war, er nahm sie raus, hat sie in kleine Puzzleteile zerschnitten und hat seine Kinder gerufen und hat gesagt: Setzt ihr mir mal die Welt zusammen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann komme ich und dann können wir, was immer ihr wollt, gemeinsam unternehmen. Und er hat gedacht, er hätte jetzt, was weiß ich, 2 Stunden Zeit. Denn die Kinder sind ja kleine Kinder, Grundschulkinder. Wie können die eine zerrissene, zerschnittene, zerpuzzelte Welt wieder zusammensetzen? Die wissen überhaupt nicht, wie die Meere, die Kontinente und die Länder. Und er hat sich siegessicher wieder in der Zeitung vergraben. Keine 10 Minuten waren um, da kamen die Kinder: Vati, die Welt ist fertig. Und er: Wie bitte? Ja, kannst kommen, im Kinderzimmer liegt sie auf dem Fußboden. Naja, er hat gedacht, clever wie seine Kinder sind, vielleicht haben die bei den Nachbarn die Zeitung geholt, haben ja auch eine Weltkarte drin. Nein, du kannst kommen, du kannst den Puzzletest machen. Er kam, er hat den Puzzletest gemacht, er konnte es nicht fassen. Seine Kinder, klein wie sie sind, haben in wenigen Minuten eine zerrissene, zerschnittene, kaputte Welt zusammengepuzzelt. Da will er nur noch wissen, wie. Wie habt ihr das gemacht? Da sagt der Kleinere von beiden: Vati, das war ganz einfach. Ja, doch, sagt er, war ganz einfach. Auf der Rückseite von der Welt, da waren Menschen. Auf der Rückseite von der Welt, da waren Menschen. Und als die Menschen in Ordnung waren, da war die Welt auch wieder in Ordnung. Natürlich waren die Kinder überfordert mit der großen Aufgabe, eine zerrissene, zerschnittene Welt zusammenzupuzzeln. Sie wissen ja gar nicht, wie die Welt aussieht, aber sie wussten, wie ein Mensch aussieht. Und auf der Rückseite, in der Tat, da waren Menschen irgendwie Werbung, H&M oder C&A oder sonst was. Wie Menschen aussehen, das wussten sie. Und deswegen haben sie auf der menschlichen Seite gepuzzelt und mussten nachher nur noch was machen? Umdrehen. Und jetzt frage ich euch: Müssen wir nicht alle einfach umdrehen? Sind wir nicht alle überfordert mit der Zerrissenheit der großen, weiten Welt? Tag für Tag. Manche hören oder sehen gar keine Nachrichten mehr, weil es nicht mehr auszuhalten ist. Und wir sind wirklich überfordert. Aber da kommt aus Kindermund fast so was wie eine Predigt. Als die Menschen in Ordnung waren, da war die Welt auch wieder in Ordnung. Und ihr Lieben, wenn die Risse und die Schnitte und die Zerrissenheit durch die große, weite Welt geht und zwischen den Ländern hin und her und zwischen den Kontinenten und zwischen den Mächten sowieso, ja, wir wissen nicht, wie wir das zusammenkriegen sollen. Wir sind überfordert, wir sind ohnmächtig. Aber wir müssen uns eingestehen, dass die Zerrissenheit auch durch unser eigenes Leben geht. Wir sind doch auch hin und her gerissen in unserem ganz persönlichen Leben. Und auch da dürfen wir aus Kindermund vielleicht auch diesen Gedanken mitnehmen: Als die Menschen in Ordnung waren, da war die Welt auch wieder in Ordnung, und dass wir uns der menschlichen Seite zuwenden. Das sieht jetzt gar nicht so aus, wenn wir jetzt ins nächste Programm zappen. Und zwar habe ich mal bei uns in der Klostermühle, weil wir ja im Lauf eines Jahres viele Generationen oder unterschiedliche Altersgruppen zu Gast haben. Wir haben Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Erwachsene bis zu Senioren zu Gast. Und ich habe mal über ein Jahr hinweg so eine kleine Meinungsumfrage gemacht. Meinungsumfrage im Sinne von, was würdest du oder was würden Sie tun, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Was würdest du tun, wenn du einen Wunsch frei hättest? Ja, und das habe ich ein bisschen gesammelt, wie gesagt, über ein ganzes Jahr und dann auch so ein bisschen ausgewertet, mir meine Gedanken gemacht. Der Wunsch nach genügend Geld, der war immer wieder da, ja, aber nicht nur das Materielle. Und da habe ich gestaunt. Es war auch der Wunsch immer wieder da nach Anerkennung oder Wertschätzung, der Wunsch nach Geborgenheit, der Wunsch, jetzt bei Jugendlichen mehr natürlich, nach einem Traumjob oder, wo sie schon am Träumen sind, vielleicht auch nach der Traumfrau oder nach dem Traummann. Der Wunsch nach einer Superfigur und nach Fitness. Aber, und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, der Wunsch nach Harmonie in der Familie. Der Wunsch nach einem angstfreien Leben. Der Wunsch nach Gesundheit und auch der Wunsch nach einer sicheren Zukunft und natürlich auch der Wunsch nach Frieden. Und ich habe mir heute so gedacht, wir haben morgen vor, dass wir auf dem Markt in Kreuztal auch so einen kleinen Einsatz machen, vielleicht auch am Samstag, müssen wir noch sehen, dass wir vielleicht auch so in die Richtung vielleicht auch fragen, was würde man sich wünschen, wenn man einen Wunsch frei hätte? Können wir uns auch mal unsere Gedanken machen. Und jetzt zappen wir uns noch weiter in ein Programm. Und zwar möchte ich einfach mal fragen in die Runde, wer von euch spielt Schach? Wo sind die Schachspieler? Das sind gar nicht so viel, wie ich dachte. Aber immerhin, und Schachspieler wissen auch, wo das Schachspiel herkommt. Wobei, so ganz einfach ist es nicht. Die einen sagen, das Schachspiel kommt aus dem vorderen Orient, die anderen sagen aus dem hinteren. Und dann gibt es noch welche, die sagen, nee, das kommt ganz aus Fernost, aus China irgendwo. Und tatsächlich ist es ein sehr, sehr altes Spiel. Und es war wohl so, dass in einer, heute würde man sagen, in einer chinesischen Provinz, da hat ein König, ein Herrscher, so eine Art Preisausschreiben veranstaltet. Ihr lieben Untertanen, erfindet mir mal irgendwelche Spiele. Und ich weiß nicht, ob zu der Zeit schon Monopoly erfunden wurde oder Siedler oder sonst was. Aber eins weiß ich, das Schachspiel wurde erfunden. Und der König hat alle Spiele, die eingereicht wurden, durchgespielt. Und er kam immer wieder zurück auf das Schachspiel, auf das Königsspiel. Schach, Scheich, König. Und es hat ihm gut gefallen, vielleicht auch deswegen, weil er selbst ja zweimal vorkommt. Ne? König, Scheich, Schach. Und jetzt ging es also darum, also auch Preise zu vergeben. Es sollte einen dritten Preis geben, einen zweiten Preis und einen ersten Preis. Und der König wollte nun wissen, ja, wer hat denn dieses geniale Spiel erfunden? Es hat eine Weile gedauert, bis er das rausgekriegt hat. Es war ein kleiner Bauer irgendwo hinter irgendwelchen sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, hätte ich fast gesagt. Und der wurde an den Königshof geladen zur Preisverleihung. Noch nicht wissend, dritter, zweiter oder erster Preis. Und ja, dieser Bauer, der hat auch dafür gesorgt, dass er des Öfteren vorkommt auf dem Schachbrett. Und nun war es soweit. Der König hat aus seiner Großzügigkeit auch eine Show gemacht. Also hier Open Air und alle waren geladen und sollten bei der Preisverleihung dabei sein. Und alle waren gespannt, was es denn gibt. Und der dritte Preis wurde vergeben, der zweite Preis wurde vergeben. Und der erste Preis, Pauken und Trompeten und Trommelwirbel und überhaupt. Und der gute Mann wurde ins Licht, ins Rampenlicht der Sonne gerückt. Und jetzt also erster Preis, der erste Preis war, er hat einen Wunsch frei. Und ein Raunen ging durch die Menge. Oh, und alle haben sich mit ihm identifiziert, so wie wir uns heute identifizieren bei den Millionenspielen. Ne? Wenn die Leute gewinnen, was machen sie dann mit dem ersten Preis oder mit dem Geld, was sie gewonnen haben? Ja, aber noch war nicht bekannt, ja, wie er darauf reagiert. Ja, also erster Preis, er hat einen Wunsch frei. Ja, alle waren gespannt, was er sich denn wünscht. Und jetzt nochmal Trommelwirbel und er sollte jetzt sagen. Und er hat gesagt, lieber König, kleine Vorrede, wenn ich das wirklich darf, dann möchte ich mir gerne auf dem ersten Feld vom Schachbrett ein Reiskorn wünschen. Und durch die Menge ging wieder ein Raunen. Boah, was? Ja, ein Reiskorn auf dem ersten Feld, auf dem zweiten Feld 2, auf dem dritten Feld 4, dann 8, 16, 32 und so weiter. Ups, jetzt hakt wieder mein Apparat hier. 64, 128, 256 und die Leute konnten es nicht fassen. Und beim 10. Feld des Schachbretts, übrigens, wie viele Felder hat das Schachbrett? 64 und sie sind schon beim 10. und das sind erst 512 lächerliche Reiskörner. König ordnet an, Musik soll spielen, die Band soll spielen, Unterbrechung, Unterbrechung. Der gute Mann wurde hinter die Kulissen gezogen und man hat ihm nochmal versucht zu erklären, dass er doch einen Wunsch frei hat. Ja, ja, sagt er, ich habe jetzt doch gesagt, ja, wünsche doch was Vernünftiges. Er sagt, das ist doch vernünftig. Und der König fühlte sich bloßgestellt nach dem Motto, seine Untertanen müssen gar hungern und sich bei so einer Gelegenheit, wo sie einen Wunsch frei haben, Reis wünschen auf dem Schachbrett. Aber er blieb dabei, nee, und weil er dabei blieb, deswegen haben sie halt weitergerechnet, also 10. Feld, 512 Körner, beim 20. sind es schon 524.288, beim 30. geht es dann schon in die Millionen, beim 40. sind es 549 Millionen, ach du liebe Zeit, und beim 50. Feld, wisst ihr, wie viel es da war? Ich weiß es leider auch nicht. Aber es muss zwischen dem 40. und 50. Feld gewesen sein, da ist der Kornmeister des Königs, der damalige Finanzminister, auf allen Vieren zum Königsthron gerobbt, die Zunge hing ihm raus, König, wir haben keinen Reis mehr. Was, wir haben keinen Reis mehr, dann kaufen wir ihn in Amerika. Amerika gibt's noch nicht. Und tatsächlich, weil sie schon am Rechnen waren, haben sie vollends durchgerechnet. Aber es sieht so aus, als könnten sie den Wunsch oder könnte der König den Wunsch des einfachen Mannes nicht erfüllen. Denn am 64. Feld kriegt er, aber bevor wir uns jetzt die Zunge zerbrechen oder unsere Gehirnwindungen, er kriegt ja nicht nur die Summe vom 64. Feld, er kriegt da Strich drunter die Summe aller Felder. Und das sind jetzt 18 Trillionen und ein paar zerquetschte Reiskörner. Jetzt haben wir zwar eine riesengroße Zahl, aber ich würde fast denken, dass wir noch keine Vorstellung davon haben, volumenmäßig, wie viel das ist. Und der kleine Mann hat den großen König mit seinem Wunsch auf dem Schachbrett nach Reis matt gesetzt. Und der König muss zugeben, wir können diesen Wunsch nicht erfüllen. Volumenmäßig, ein Computerfreak von heute, der hat sich den Spaß gemacht und mal ausgerechnet, ja, wie viel ist es denn jetzt volumenmäßig? Ne? Und der setzt sich an seinen PC und hat mal überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn man den Reis vom Schachbrett in einen Güterzug verpacken würde? Und hat sich dann bei DB Cargo erkundigt, wie viel in einen Waggon passen. In einen Waggon passen 20 Tonnen, immerhin. Und er konnte keine richtige Auskunft kriegen und in seinem Computer kam er nicht weiter. Und dann hat er sich eben erkundigt, auch bei der Bahn und so weiter, wie viel das volumenmäßig ist. Also in einen Waggon 20 Tonnen. Und am Ende der Rechnerei kam raus, wenn man den Reis verpacken könnte, aufladen könnte in Güterzug, der durch Deutschland fährt, dann, und man würde an der Bahnschranke stehen, hier in Kreuztal meinetwegen, Schranke ist zu, man würde warten, bis der Zug durch ist, der nichts anderes hinter sich herzieht, als die Waggons vom Wunsch vom Schachbrett. Wie lang müsste man stehen? Wie lang müsste man stehen? Naja, was heißt stehen? Man steht sich ja so ein bisschen die Beine in den Bauch. Und um das zu vermeiden, wäre es ganz praktisch, wenn man sich vielleicht schon einen Stuhl mitnimmt. Weil es ja im Laufe des Tages aber immer wieder dunkel wird, deswegen wäre es nicht schlecht, wenn man sich in der Nähe vielleicht einen Zeltplatz guckt oder gar ein kleines Hotel. Denn man müsste 73 war es, Moment, ist noch nicht fertig, Man müsste an der Bahnschranke in Kreuztal 730, haltet euch fest, fallt bitte nicht vom Stuhl, Jahre stehen, bis der Zug vom Schachbrett durch ist, der nichts anderes hinter sich herzieht als den Reis. Und das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ihr könnt es gerne nachrechnen oder wer es nachrechnen möchte, ich habe es schriftlich dabei, könnt ihr nachher gucken, gebe ich euch gerne. Und der hier, das ist nicht der kleine Bauer von damals, der es erfunden hat, sondern das ist ein Mann aus der Bibel, ein junger Mann namens Salomo. Und in seinem Leben gab es natürlich die Perspektive, er hat das Wort Gottes, so lesen wir in 1. Könige Kapitel 3, er hat das Wort Gottes sehr geliebt. Er liebte den Herrn, aber, das war in seinem Leben, gab es noch eine andere Seite, er war auch schon mal Feuer und Flamme für andere Dinge. In der Tat, Feuer und Flamme. Und wenn wir 1. Könige 3 lesen, dann heißt es, ja, er hatte den Herrn lieb, aber er opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und das ist so ein bisschen eine verschlüsselte Formulierung dafür, dass es eben auch eine Seite in seinem Leben gab, die nichts, aber auch absolut nichts mit dem lebendigen Gott zu tun hatte. Aber er kam vom lebendigen Gott nicht los, obwohl er sich dann, wie gesagt, hin und her gerissen fühlte. Mal zog es ihn, mal sank er hin. Und da braucht es nur einen Zündfunken der Begeisterung für irgendetwas. Und schon, ja, ist sein Herz von Gott abgedriftet. Aber wie gesagt, dann auch immer wieder zurück und hin und her. Und diese Art Zerrissenheit im Glauben auch oder zerrissen in seinem Alltag, das spricht natürlich Bände und erinnert mich natürlich auch an die ein oder andere Situation aus meinem Leben. Denn in der Tat ist es nicht von ungefähr, dass wir an der Peripherie unseres Lebens immer wieder Ablenkungen erfahren, die nichts mit Gott zu tun haben, und der Funke der Begeisterung nimmt uns gefangen und entfacht vielleicht unser Herz in eine ganz andere Richtung, die nichts mit Gott zu tun hat. Aber eines Tages oder eines Nachts heißt es, da erschien ihm der Herr und sagt, Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Du hast einen Wunsch frei. Und er wahrscheinlich, wie bitte? Ja, bitte, du bitte, bitte, was ich dir geben soll. Und wenn wir lesen, wie er darauf reagierte, dann heißt es, Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit, mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm große Barmherzigkeit erwiesen. Du hast ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es denn jetzt ist. Also ich bin der Sohn meines Vaters, das war der David, der König. Und er nimmt sich also erstmal etwas Bedenkzeit. Er reflektiert. Er überlegt, wenn ich einen Wunsch frei habe, was wäre dann dran? Was wäre dann dran? Und diesen kleinen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, deute ich gerne in die Richtung, er überlegt, wer bin ich? Also wer bin ich? Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? In welche Familie bin ich hineingeboren? Was für Aufgaben habe ich? Und was brauche ich, um diese Aufgaben zu erfüllen? Ich bin jetzt König. Und was ist wichtig im Leben? Und was ist notwendig im Leben? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Was ist wichtig im Leben und was ist notwendig im Leben? Denn nicht alle Dinge, die wichtig sind, sind auch notwendig. Und wie gesagt, das Angebot Gottes steht im Raum für ihn. Bitte, was ich dir geben soll. Und er antwortet, ich bin jung und unerfahren. Oder Lutherbibel, ich bin jung und weiß weder aus noch ein. Das ist seine Beschreibung, die Beschreibung seines Zustandes. Er ist jung, er weiß weder aus noch ein. Er ist unerfahren. Und jetzt soll ich mir was wünschen? Ja? Und ich denke, dass der Salomo seiner Zeit entsprechend eine ähnliche, sage ich mal, Wunschliste hatte, wie ich sie vorhin aneinandergereiht habe von meiner Meinungsumfrage. Ja, er hätte sich auch genügend Geld wünschen können, Anerkennung, Geborgenheit, einen Traumjob, Traumfrau, Superfigur, Harmonie in der Familie, angstfreies Leben und so weiter und so weiter. Und natürlich hat er überlegt und er ist zu einer Antwort gekommen, was er sich wirklich wünscht. Und wie ich vorhin schon sagte, er hat eine Unterscheidung getroffen zwischen den Dingen, die wichtig sind und denen, die notwendig sind. Habt ihr erkannt, was er sich gewünscht hat? Aus diesen vielen möglichen Dingen, die er sich hätte wünschen können, er hat sich tatsächlich ein gehorsames Herz gewünscht. Er hat sich ein gehorsames Herz gewünscht. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Als der Salomo, und das hat er bestimmt gemacht, am nächsten Tag seinen Freunden erzählt hat, was ihm passiert ist, dass der Herr ihm erschienen ist, dass Gott der Herr gesagt hat, er hat einen Wunsch frei. Und dass seine Freunde gesagt haben, und was hast du dir gewünscht? Kam vielleicht ein bisschen in Verlegenheit. Ja, von Freunden zuzugeben, sich etwas zu wünschen, was nun nicht gerade aktuell oder up-to-date ist. Und irgendwelche, vielleicht hat er so irgendwelche Verlegenheitsbewegungen gemacht Richtung Herz und dann schießt sich die Katze aus dem Sack gelassen, ich habe ein gehorsames Herz gewünscht. Und die Freunde, wie bitte? Wie bitte? Was willst du denn damit machen? Bist du sicher, dass das eine gute Entscheidung war? Ungeachtet dessen, was seine Freunde denken. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es, das gefiel dem Herrn gut. Das gefiel dem Herrn gut. Und der Herr sagt, weil du darum bittest und du bittest weder um ein langes Leben, noch um Reichtum und auch nicht um den Tod deiner Feinde. Sprich, du bittest nicht um die Beseitigung der Schwierigkeiten in deinem Leben. Weil du darum bittest und weder um langes Leben noch um Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, deswegen gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. Das ist jetzt bereits die göttliche Interpretation dessen, ja, was man mit einem gehorsamen Herzen machen kann. Man wird weise und verständnisvoll. Und Salomo hatte ja in seiner Bedenkzeit reflektiert, ja, wo komme ich her, wer bin ich, was hat mich geprägt, was brauche ich im Leben? Was brauche ich auch in Bezug auf das Hin- und Hergerissensein zwischen dem lebendigen Gott und den Dingen, für die ich schon mal Feuer und Flamme bin, so ganz spontan, weil irgendein Zündfunke mich begeistert an der Peripherie meines Lebens, der nichts mit Gott zu tun hat. Und in dieser Zerrissenheit, in seinem Alltag, da wünscht er sich ein gehorsames Herz. Ein gehorsames Herz und der Herr sagt, weil du darum bittest und weder um langes Leben noch um Reichtum noch um den Tod deiner Feinde. Und das sind die Art Gebete, die drei hier genannten, die sich unser Herr wahrscheinlich millionenfach jeden Tag um den Erdball herum anhören muss. Herr, schenk mir langes Leben, schenk mir Reichtum, schenk mir Gesundheit, beseitige meine Schwierigkeiten. Und endlich ist da mal jemand, der hat einen ganz anderen Ansatz. Ich bitte um ein gehorsames Herz. Der Herr sagt, sollst du bekommen. Und Salomo, da wäre noch eine kleine Zugabe. Als Zugabe gebe ich dir, was? Alles, worum du nicht gebeten hast. Alles, worum du nicht gebeten hast. Erinnert an Neues Testament, das Jesuswort, trachtet zuerst. Trachtet zuerst wonach? Nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. So ist Gott. Wo wir in der Zerrissenheit unseres Lebens die richtige Einstellung haben, ihm gegenüber, wo wir unterscheiden zwischen wichtigen Dingen und notwendigen Dingen in der besagten Zerrissenheit, da kann er durchhelfen. Und mir gefällt deswegen dieses Beispiel vom Schachbrett so gut, auch in Bezug auf den Salomo. Ja, wenn man sich fragt, ja, was will er denn mit diesem gehorsamen Herzen machen? Wenn ein Mensch vor Gott sich ein gehorsames Herz wünscht und er es bekommt, ein solcher Mensch bleibt nie allein. Das werden aus einem, werden zwei, vier. Da zieht die Liebe Gottes Kreise. Da werden 8, 16, 32, 64, 128, 256. Es müssen nachher keine Milliarden oder Trillionen werden. Aber wenn wir unserem Herrn gegenüber unseren Stand anerkennen, auch ihm gegenüber zugeben, was wir wirklich brauchen, dann kann er uns tatsächlich auch verändern. Ich habe, weil wir heute Abend viel von Zug und Zügen gesprochen haben, wir sind mit dem Zug angereist hier in die Bibelschule, der Zug vom Schachbrett mit den 730 Jahren an der Bahnschranke, darüber haben wir gesprochen. Ich habe noch ein kleines Beispiel dabei, was ich einfach mit so ein paar Strichen andeuten möchte. Die untere Ebene ist die Ebene von uns Menschen, und die obere Ebene, sage ich jetzt mal, das ist die Ebene von Gott. Und auf der Ebene, auf der menschlichen Ebene, würde ich jetzt mal sagen, kenne ich mich ein bisschen besser aus. Deswegen male ich mich da mal hin als Mensch. Also ich sage nicht, dass ihr das seid, ich sage, ich bin's. Und ich setze mich jetzt hier einfach mal, weil ich auch ab und zu wieder Bahn fahre, in einen Waggon. So, jetzt sagt ihr, ja, Waggon ist gut, aber der Waggon fährt ja nicht. Och, wieso sage ich, wieso fährt er nicht? Der fährt auch, wenn es auf der Zugstrecke eine kleine Neigung gibt. Ups. Nach rechts oder links, dann kommt man schon in Fahrt, auch ohne Lokomotive, versteht ihr? Und so ist es mir ergangen, oft in meinem Leben, eine kleine Neigung genügt, ich spreche jetzt nicht von einem Gefälle, sodass man nachher nicht mehr stoppen kann, aber eine kleine Neigung genügt, sodass man sagt, und viele Menschen sagen, ich brauche Gott gar nicht, ich brauche keine Lokomotive, ich brauche keine Kraft außerhalb von mir, ich kriege das schon hin. Aber, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir alle Sehnsucht nach der oberen Ebene, nach der Kraft, nach Gott. Ich kann jetzt allerdings nicht, im Bild der Bahn gesprochen, ich kann nicht aus meinem Waggon aussteigen, oben drauf klettern und die Oberleitung berühren. Das geht nicht, denn diese hohe Voltzahl, die würde mir gleich das Leben nehmen. Aber es ist umgekehrt, Gott hat den Spieß umgedreht. Wir Menschen können nicht zu ihm kommen, aber er kann zu uns kommen. Und er ist gekommen, in der Tat, als Mensch. Und hier hakt wieder mein Apparat. Hier ist er. Gott ist als Mensch auf diese Erde gekommen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und im Leben von Jesus gibt es oder gab es einige Punkte, die standen fest, einige Fixpunkte von Gott her für ihn. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er ging dem auch entgegen. Er wusste, und ich male jetzt hier tatsächlich die Kraft hin, die Gotteskraft, die sich im Leben von Jesus gezeigt hat, in Form. Ihr müsst mir helfen, ein bisschen weiter zu klicken. Mein Klicker geht nicht hier und auf dem Bildschirm komme ich auch nicht weiter. Einfach, genau. Also wenn wir diese Punkte miteinander verbinden, dann wissen wir, dass Jesus der Kraftabnehmer, der Stromabnehmer war und dass Gott ihn auf diese Erde geschickt hat, um tatsächlich für uns die Kraft Gottes sichtbar und spürbar zu machen. Und das hat er getan und die Kraft Gottes hat sich in seinem Leben ausgewirkt und er bietet uns an, er bietet jedem Menschen an, sich mit ihm zu verbinden und die Verbindung, diese Verbindung zwischen ihm als Kraft und Lokomotive und mir als Mensch, für die gibt es einen Fachausdruck in der Bibel mit 6 Buchstaben. Hat jemand einen Vorschlag, wie diese Verbindung heißt, von der Lokomotive zum Waggon? Schlicht und einfach, das ist die Glaubensverbindung. Und was die Glaubensverbindung anbelangt, gab es in meinem Leben lange Zeit große Missverständnisse. Ich habe immer gedacht, so habe ich sogar herausgehört, dass man sich als Mensch zu Jesus hin bewegen muss. Ja, bewegt man einen Waggon zur Lokomotive hin. Geht es überhaupt? Ich würde sagen, viel zu schwer. Und es ist umgekehrt. Nicht ich muss mich als Mensch zur Lokomotive hin bewegen, sondern es ist umgekehrt, die Lokomotive bewegt sich zu mir. Und jetzt brauche ich wieder einen Klick von euch. Klick, klick. Es ist so, dass die Lokomotive den Waggon abholt und weiter. So kommt die Kraft Gottes in mein Leben. Ich höre, dass er mich einlädt zum Glauben. Ich antworte und so kommt die Verbindung zustande. Und die Kraft Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, die überträgt sich in mein Leben. Und so darf ich diese Kraft in Anspruch nehmen. Die Glaubensinitiative, die kommt nicht von mir als Mensch Jesus gegenüber, sondern der Initiator zum Glaubensschritt ist Jesus selbst. Er lädt mich ein zum Glauben und wenn ich darauf antworte, wenn ich darauf reagiere, mit meiner Dankbarkeit, mit meinem Einverständnis, mich abholen zu lassen, mich einladen zu lassen. Klick, klick bitte. Der Glaube kommt nämlich aus dem Wort und ich als Mensch gebe daraufhin, wenn ich so mache, wenn ihr bitte klickt, sonst ich gebe Antwort, jawohl, klick. Er macht die Aktion und was mache ich als Mensch? Ich mache die Reaktion. Zack, die fehlt uns noch. Und so kommt die Glaubensverbindung zustande. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und in all der Zerrissenheit unseres Lebens, von der wir heute Abend in der einen oder anderen Weise gesprochen haben, angefangen damit, ihr erinnert euch ganz am Anfang, ich habe diese Geschichte von den Kindern erzählt, mit der Puzzelei und sie haben festgestellt, wir sind überfordert, in der Zerrissenheit der Welt eine Lösung zu finden, aber sie haben die menschliche Seite entdeckt. Und eben auf dieser menschlichen Seite, da kommt uns Jesus zur Hilfe im wahrsten Sinne des Wortes, denn Jesus heißt, der Name Jesus heißt übersetzt Hilfe, Rettung, Heil. Und er ist derjenige, dem wir zutrauen dürfen, dass er für diese Welt und für jeden Einzelnen, der in dieser Welt lebt, hin und her gerissen, wie wir Menschen sind, dass er die Hilfe, die Rettung und das Heil ist. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, dafür danken wir dir von Herzen, dass du es bist, der uns helfen möchte, retten möchte und uns zum Heil verhelfen möchte. In all der Zerrissenheit, von der wir heute Abend gesprochen haben, an die wir gedacht haben, auch was die große weite Welt anbelangt und wir nicht wissen, wie das weitergehen soll. Die Menschheit sehnt sich nach einem Helfer, nach einem Retter, nach einem Heilbringer. Und im Lauf der Geschichte haben viele das versucht und sie sind daran gescheitert. Aber du hast dein Leben gegeben, damit wir das Leben haben. Und das wollen wir in Anspruch nehmen und dir dafür danken, dass du das möglich machst. Auf deine Weise, vielleicht sogar an diesem Abend. Hab Dank dafür. Amen. Wir wollen ein Lied miteinander singen, wollen ihm alles hinlegen, was uns quält und was wir sind, ihm alles geben und er möge sich Raum schaffen in uns, so wie er es versprochen hat.